Christoph aus Pannendorf, Bayer.
Schönen guten Tag, Thilo Jahn spricht hier von Deutschlandfunk Nova. Hallo. Ich wollte heute mal anrufen, heute ist Weltnettigkeitstag und weil Sie mich vor 2 Wochen abgeschleppt haben, dachte ich mir heute, nee, heute bist du mal nett. Ich wollte Ihnen einen schönen Tag wünschen.
Super. Kommt dann auch im Radio.
Ja, wenn Sie wollen, dann kommen Sie jetzt im Radio.
Ja, das ist doch super.
So, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen netten Tag und bis zum nächsten Mal.
Ja, alles klar, danke dir.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn ihr von Montagabend bis Mittwochmorgen durcharbeitet, seid ihr durch für die Woche. Das wäre doch was, oder? Am Anfang der Woche schon schön Gas geben und dann Donnerstag, Freitag frei. Dann habt ihr nämlich eure Regelarbeitszeit abgearbeitet. Die liegt in Deutschland bei rund 43 Stunden. Ob das alles so flexibel wird in Zukunft mit unserer Arbeitszeit und ob wir die hintereinander weg abfeuern können, das schauen wir uns heute Abend mal an. Außerdem sprechen wir über Verstopfung. Verena von Kaltz hat sich nämlich die Toiletten in NRW angeschaut.
Ja, ich bin da so mit dem Pömpel rumgelaufen. Ne?
So wie man dich kennt als investigative Reporterin.
Na, wir gucken darauf, was denn möglicherweise für die Abwassersysteme ein Problem sein könnte. Nämlich das, wie wir unseren Popo abwischen und wo wir es dann hin tun.
Und ihr bekommt natürlich den neuesten Stand in Sachen Klima und Sondierung. Das alles heute Abend in der Redaktionskonferenz mit mir, Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Ach komm, morgen gehe ich erst um 11 zur Arbeit und bleib dafür bis 7:30 Mittwoch. Da mache ich einfach mal schön 10 Stunden, dafür Donnerstag aber nur 6, weil Wetter soll gut werden, ein bisschen kürzer. So flexibel geht's nicht in allen Jobs zu. 9-to-5 plus Überstunden und vielleicht noch ein bisschen obendrauf weiterarbeiten von zu Hause aus. So sieht es größtenteils in Deutschland aus. Christoph Schmidt sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Christoph Schmidt, das ist der Chef der Wirtschaftsweisen. Er möchte die Arbeitszeiten jetzt flexibler gestalten. Gut, aber führen solche flexiblen Arbeitszeiten auch dazu, dass wir mit unserer Arbeit zufriedener sind? Oder bedeutet das eher, dass wir für unsere Chefin, für unseren Chef noch länger erreichbar sind und Arbeit auf Abruf bekommen?
Das sind auch schon manchmal 10 bis 12 Stunden. Vor allem jetzt in der Winterzeit kommt man schon mal auf 11 Stunden.
Nico, 28 Jahre alt.
Sollten eigentlich nur 10 sein, aber das schafft man nicht. Also es sei denn, man möchte sich die Post anhäufen. Das machen manche Kollegen, die wirklich nur nach dem Dienstplan arbeiten, aber das, ja, es macht einen kaputt, doch.
Nico ist Anglistikstudent, aber neben der Uni arbeitet er schon seit vielen Jahren als Briefträger bei der Post. An 2 bis 3 Tagen pro Woche, in den Semesterferien auch mal 3 Monate am Stück. Gerade jetzt vor Weihnachten ist viel los. Neben den Briefen muss er auch jede Menge Päckchen und Werbeprospekte verteilen. Flexibel sind seine Arbeitszeiten nur insofern, als dass er und viele seiner Kollegen früher kommen, als sie es eigentlich müssten, sagt Nico, weil sie die viele Arbeit sonst nicht schaffen würden.
Wenn ich um 17:45 erst nach dem Dienstplan auf dem Amt erscheine, dann komme ich auch erst so 9:30, 9:45 aus dem Amt heraus, um auf Zustellung zu gehen. Und das ist zu spät. Also man braucht seine 5-6 Stunden für die Zustellung und nach Dienstplan sollte man um 2 fertig sein. Und das schafft man für einen Bezirk nicht mehr.
In puncto flexible Arbeitszeiten sind die Arbeitnehmer in Deutschland ungefähr 2 geteilt. Etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten hat feste Arbeitszeiten. Fester Anfang, festes Ende. Die anderen sind flexibler, können in einem gewissen Rahmen selbst entscheiden, wann sie kommen und wann sie gehen. So wie dieser Architekt, den ich bei meiner Umfrage auf der Straße treffe.
Ich habe also Gleitzeit mit Kernarbeitszeiten von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und habe ein relativ großes Gleitzeitkonto und kann mir darüber auch wiederum Freizeiten verschaffen.
Da kann man sehen, dass eigentlich im Industriebereich und in dem Dienstleistungsbereich schon die flexiblen Arbeitszeiten am weitesten verbreitet sind. Weniger eigentlich im Handwerk.
Frank Brennscheid von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund. Spezialgebiet Arbeitszeit. Frank Brennscheid und seine Kollegen haben untersucht, wer wie flexibel arbeitet und welche Auswirkungen das auf uns hat.
Da, wo die Handlungsspielräume da sind, also wo der Beschäftigte die Flexibilität selbst bestimmen kann, führen die auch zu einer besseren Work-Life-Balance und gehen auch mit einem besseren Gesundheitszustand einher.
Rücken- und Kopfschmerzen, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Schlafstörungen. Das alles kommt bei diesen flexiblen Arbeitnehmern seltener vor. Und sie sind im Schnitt zufriedener mit ihrer Arbeit, was allerdings auch daran liegen könnte, dass ihre Jobs auch sonst bessere Bedingungen bieten, sagen die Dortmunder Forscher. Trotzdem, Flexibilität scheint erstmal was Gutes zu sein. Es sei denn, sie wird einem aufgezwungen. Also wenn zum Beispiel allein der Arbeitgeber bestimmt, wie flexibel ich zu sein habe. Denn auch das gibt es und ist völlig legal. Sogenannte Teilzeit auf Abruf.
Also wir haben jetzt zum Beispiel im Logistikbereich, gibt es auf jeden Fall Systeme, wo die Leute am Tag mitgeteilt kriegen, wann ihre Schicht endet. Und teilweise auch ganz unschön, irgendwie einfach, indem es einfach irgendwie per Megafon in die Werkhalle moderiert wird. So, jetzt Schicht 2 endet heute um 14 Uhr und solche Dinge.
Auch der Beginn der Arbeit wird oft erst sehr kurzfristig angekündigt, sodass manche der auf Abruf Arbeiter montags noch nicht wissen, ob sie am Dienstag arbeiten müssen oder nicht. Wenn es nicht genug zu tun gibt, dürfen sie nur eine bestimmte Mindestanzahl von Stunden pro Woche arbeiten. Wenn viel los ist, müssen sie häufiger ran. Etwa 1,5 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland nach diesem Prinzip, schätzt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung an Flughäfen oder in Klamottenläden. Laut Betriebsrat sind bei H&M rund 40% der Mitarbeiter auf Abruf beschäftigt. Diese Art von flexibler Arbeit bedeutet, man weiß nie, wie viel Geld am Ende des Monats rumkommt. Das Privatleben zu planen ist schwer bis unmöglich.
Und wir sehen auch bei den Beschäftigten, wo es um rein unternehmensbedingte Flexibilität geht, auch Auswirkungen auf die Gesundheit.
Nico, der 28-jährige Student und Teilzeitbriefträger, macht seinen Job mittlerweile schon seit 8 Jahren. Planbar sind seine Arbeitszeiten zwar schon, aber langfristig ist ihm das Ganze dann doch zu unflexibel und vor allem zu anstrengend, sagt er.
Man merkt einfach, dass man so im Stress ist, die ganze Zeit so eine innere Uhr und Tag ein und Tag aus, das ist einfach, man fühlt sich nur gehetzt.
Und so soll's ja nicht sein. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt über flexible Arbeitszeiten, das hat er heute auch gemacht, flexibel gearbeitet. Seine 9-till-5 ging heute von 10 bis 18, inklusive Mittagessen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bäume in der Stadt, da denken wir, ach ja, geht eher nicht so gut wahrscheinlich, haben nicht viel Platz, ständig fahren Autos mit Abgasen an ihnen vorbei. Und dann gibt's heute die Meldung, die Bäume in der Stadt, die wachsen schneller als auf dem Land. Verena, wie kann das sein?
Das hat jetzt eine Langzeitstudie ergeben unter Leitung der TU in München. Da wurde das Wachstum von Bäumen in der Stadt und auf dem Land verglichen. Insgesamt haben sie 1400 Bäume angeguckt und dann festgestellt, dass wirklich ein Baum in der Stadt nach 50 Jahren um ein Viertel größer ist als ein Baum der gleichen Art auf dem Land. Die haben halt immer so Bäume genommen, ne, die in der Stadt gut wachsen und dann auf dem Land die ähnlichen Bäume. Und wenn jetzt nun beide Bäume 100 Jahre Zeit hatten zu wachsen, dann war der Unterschied nicht mehr ganz so groß, aber immer noch da. Da war dann der Stadtbaum ein Fünftel größer als der Landbaum.
Wie kann es sein, dass die Bäume in der Stadt so wahnsinnig wachsen?
Die Forscher gehen davon aus, dass es mit den höheren Temperaturen in der Stadt zu tun hat. Haben wir ja schon oft gehört, ne, dass es in der Stadt wärmer ist. Und wenn es wärmer ist, dann können die Pflanzen einfach mehr Photosynthese machen und so mehr organisches Material aufbauen. Das tun sie ja in diesem Prozess. Und außerdem ist ihre Wachstumsphase auf das Jahr betrachtet länger, wenn es wärmer ist.
Ist der Klimawandel für Bäume also gar nicht so schlecht, oder was?
Könnte man jetzt auf jeden Fall auf die Idee kommen, unter diesem Temperaturaspekt sicherlich nicht. Allerdings haben wir gerade in diesem Jahr ja gesehen, dass diese extremen Wetterlagen durch den Klimawandel den Bäumen sehr zusetzen. Es gibt Stürme, es gibt plötzlich Frost, wo er nicht hingehört, es gibt Dürren und all das setzt den Bäumen zu. Und was die Forscher auch sagen, dass grundsätzlich durch das schnellere Wachsen die Stadtbäume offenbar auch früher altern und deswegen möglicherweise auch in der Stadt schneller ersetzt werden müssen.
Also gesund ist das alles nicht, weil es in den Städten wärmer ist als auf dem Land, werden Bäume hier in kürzerer Zeit groß, sagen uns heute Wissenschaftler der TU München.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort PESCO hört? Der ein oder andere vielleicht an Pfirsiche oder an Fische vielleicht. Für die Zukunft müssen wir uns da was Neues ins Kopflexikon reinschreiben. PESCO steht nämlich für Permanent Structured Cooperation. Zu Deutsch also ständige strukturierte Zusammenarbeit. Und zwar im Bereich Verteidigungspolitik. Da wollen viele EU-Staaten ab jetzt enger zusammenarbeiten. Heute wurde in Brüssel ganz feierlich ein PESCO-Dokument unterschrieben. Caro Bredendieck aus unserer Nachrichtenredaktion, was heißt das denn genau? Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik? Gibt es demnächst eine gemeinsame EU-Armee?
Nein, das heißt es nicht, jedenfalls erstmal noch nicht. PESCO bedeutet jetzt erstmal, dass die EU-Staaten sich in diesem Bereich viel mehr als in der Vergangenheit austauschen wollen. Zum Beispiel soll es mehr gemeinsame Rüstungsprojekte geben. Bis jetzt bestellt ja sozusagen jeder EU-Staat oft für sich selber seine Panzer, seine Waffen, seine Ausrüstung und so weiter. Und Verteidigungsministerin von der Leyen findet, dass das eben nicht besonders effizient ist.
In der Vergangenheit hat sich Europa bei der Rüstung immer verzettelt. Wir haben zum Beispiel 20 verschiedene Typen von Kampfflugzeugen. Das heißt 20 Mal Ersatzteile, Techniker, Piloten speziell ausbilden, die ganze Wartung. Das ist unglaublich ineffizient und kostet.
In Zukunft könnte man dann halt gucken, dass die EU-Länder sich ganz einfach gesprochen jetzt auf eine Marke Hubschrauber einigen oder auf einen Hersteller von Schutzwesten. Und dann könnten alle zusammen eine Art Sammelbestellung aufgeben und eben viel Geld sparen.
Mhm. Wird alles günstiger vielleicht dadurch. Was gibt es da noch für Ideen, was die Zusammenarbeit angeht?
Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Also zum Beispiel hat von der Leyen vorgeschlagen, dass man die verschiedenen Militärs vor allem im medizinischen Bereich besser koordiniert. Sowas wäre zum Beispiel ganz gut gewesen, als es vor ein paar Jahren die große Ebola-Epidemie gab. Und es gibt auch Ideen für Logistikzentren oder dass man Satellitbilder und andere Infos mehr austauscht. In den nächsten Wochen wollen sich die Politiker dann einigen, was also die ersten konkreten Projekte sein sollen.
Machen denn da eigentlich alle EU-Staaten mit?
Nee, aber tatsächlich fast alle. Deswegen zähle ich mal lieber auf, wer nicht mitmacht. Das geht nämlich schneller. Also Großbritannien und Nordirland sind nicht dabei. Die sind ja auch demnächst keine EU-Mitglieder mehr. Dänemark will nicht unterschreiben. Und Irland, Malta und Portugal sind sich noch nicht sicher, ob sie mitmachen wollen. Die können aber alle zu einem späteren Zeitpunkt noch dazukommen. Insgesamt haben heute 23 von aktuell 28 EU-Mitgliedern ja sozusagen ihren Otto unter die Erklärung gesetzt. Und Außenminister Sigmar Gabriel findet, dass das ein historischer Schritt ist.
Das ist ein großer Schritt in Richtung Selbstständigkeit und Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Ich glaube, wirklich ein Meilenstein in der europäischen Entwicklung.
Mit der Unterschrift verpflichten sich die 23 Länder unter anderem jetzt dazu, ihre Verteidigungsausgaben regelmäßig zu erhöhen und eine bestimmte Anzahl ihrer Soldaten bereitzustellen, wenn zum Beispiel ein Krisenfall eintritt und die EU dann gemeinsam reagieren will.
Das klingt dann wiederum schon so ein bisschen mehr nach europäischer Armee, oder? Ist das langfristig das Ziel?
Also soweit würden erstmal jetzt jedenfalls nicht alle gehen wollen, die heute unterschrieben haben. Aber es gibt ja jetzt schon einige Militärmissionen, wo mehrere EU-Staaten zusammenarbeiten. Das könnte halt in Zukunft deutlich ausgebaut werden. Fakt ist auf jeden Fall, dass die EU irgendwo schon Signal senden will an Russland und die USA. So nach dem Motto, also wenn wir uns mal zusammentun, sind wir auch ziemlich stark und wir wollen gucken, dass wir mehr und mehr für unsere eigene Sicherheit sorgen, wenn ihr das nicht mehr könnt oder eben nicht mehr wollt.
Das Problem an so einer gemeinsamen EU-Armee wäre wahrscheinlich ja auch, dass einzelne Länder sich dann einigen müssen untereinander. Ne? Welche Einsätze sind jetzt irgendwie wichtig, richtig und welche finden statt und welche nicht, oder?
Ja, in der Tat. Und ich meine, man muss nur mal zum Beispiel an 2003 zurückdenken. Da haben die USA ja sozusagen gesagt, so, wir ziehen jetzt in den Krieg gegen den Irak, wer macht mit? Und da war ja eine krasse Schere, die sich da aufgetan hat. Großbritannien, Spanien, Polen und noch andere, die haben die USA unterstützt. Aber auf der anderen Seite, Deutschland und Frankreich dagegen haben ganz klar gesagt, das geht gar nicht, da machen wir nicht mit. Und das wäre dann natürlich die Frage, wie man solche Konflikte bei einer gemeinsamen EU-Armee dann lösen würde. Aber wie gesagt, das ist erstmal nicht konkret geplant. Erstmal geht es um mehr Zusammenarbeit.
In Brüssel haben sich heute 23 EU-Länder gegenseitig versprochen, im militärischen Bereich enger zusammenzuarbeiten. Das Ganze trägt den Namen PESCO. Informationen dazu hatte Caro Brendig aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das hat irgendwie schon so ein bisschen Tradition, ne? Aber nicht alle Sachen, die Tradition haben, sind auch gut. Zumindest nicht für die, die in Wolfsburg aus der Bahn steigen wollen. Am Sonntag ist nämlich wieder mal ein ICE an Wolfsburg vorbeigerauscht. Nächster Halt Stendal. Der Lokführer hatte nämlich den Halt übersehen. Und das ist nicht das erste Mal in Wolfsburg. Lukas Iflender vom Fahrgastverband Pro Bahn. Was ist bitteschön so schlimm an Wolfsburg?
Das Problem an Wolfsburg ist, dass nicht jeder ICE hält, keine wirkliche Systematisierung vorhanden ist und vor allem bei Baufahrplänen, wenn man eben die eine Linie plötzlich hält, die nicht mehr hält und dafür die andere nicht hält, die normalerweise hält, was auf dieser Linie sehr häufig passiert, dann passiert das extrem schnell, dass man mal versehentlich in den falschen Tag guckt. Da kann es gut aus mal sein, dass der Zug am Samstag und am Montag durchfährt und am Sonntag hätte er halten sollen und dann verguckt sich der Lokführer quasi oder hat im System die falsche Nummer eingegeben und schon zieht er nicht, dass er halten sollte.
Aha, also Wolfsburg wird systematisch gemobbt. Ist es denn wirklich so komplex, dass der Lokführer vor der Fahrt gar nicht weiß, halte ich jetzt in Wolfsburg oder nicht?
Genau, er muss quasi in seinen Fahrplan reinschauen, ob er halten soll. Vom Signal her sieht er das in der Regel nicht, weil man normalerweise versucht, in diese Bahnhöfe auf grünem Signal einzufahren, damit man dann mit höheren Geschwindigkeiten bis zum Bahnsteig kommt. Ansonsten muss man nämlich mit Tempo 30 an den Bahnsteig schleichen, verliert natürlich wertvolle Zeit.
Jetzt wollt ihr das Problem lösen und fordert vom Fahrgastverband Pro Bahn einfach häufigere Stops in der Stadt. Was hat es damit auf sich?
Ja, also Wolfsburg ist bei bestimmten Linien eben kein Regelhalt und sonntags halten ein paar zusätzliche wegen der Wochenendpendler, wochentags halten in der Früh oder abends ein paar mehr als den Rest vom Tag. Also es ist relativ chaotisch. Und aus unserer Meinung nach muss da eigentlich mindestens zweistündlich ein System drin sein, weil ansonsten passiert eben das, was immer wieder passiert. Hat ja nicht nur Wolfsburg erwischt, erwischt auch regelmäßig Ingolstadt. Bistungen würden jetzt behaupten, das sind immer die Autobauerstädte, aber das sind halt die Strecken, die sind Schnellfahrstrecken. Und da fahren halt die ICEs dann halt dummerweise auch mal durch.
Ende 2016 verpasste die Deutsche Bahn zuletzt den fahrplanmäßigen Halt in Wolfsburg. 2011 schafften die Züge sogar dreimal binnen kürzer Zeit die Stadt links liegen zu lassen. Sonntag war es wieder soweit. Ein ICE rauscht an Wolfsburg vorbei, ohne zu halten. Deshalb gibt es jetzt Forderungen vom Fahrgastverband Pro Bahn. Über die habe ich mit Lukas Iflender gesprochen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
2015 auch noch okay, 2016 auch und dann kommt 2017, wuff, alles ist wieder schlecht. 3 Jahre lang ist der Treibhausgasausstoß der Welt gleich geblieben und man dachte schon, man ist auf einem guten Weg. Heute wurde diese Hoffnung wieder begraben auf der UNO-Klimakonferenz in Bonn. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat dort nämlich erklärt, dass der CO2-Ausstoß 2017 vermutlich ein Rekordhoch erreichen wird. Grund ist vor allem die Verschmutzung, die aus China kommt. Georg Ehring ist für Deutschlandfunk Nova in Bonn mit dabei bei der Konferenz. Welche Rolle spielen denn diese neuen Erkenntnisse für die Verhandlungen? Machen die zusätzlich Druck?
Ja, die sollten eigentlich zusätzlich Druck machen. Bei den formellen Verhandlungen nicht so sehr. Da geht es ja ums Kleingedruckte. Das ist einfach eine andere Baustelle. Aber die zeigen, dass das Klimaproblem noch lange nicht gelöst ist und dass auch die Erde eigentlich nicht auf dem richtigen Weg ist. In China wächst der Kohleeinsatz offenbar in der Industrie und es kommt ein Sonderfaktor dazu. In diesem Jahr hat es in China wenig geregnet, sodass die Wasserkraftwerke wenig produzieren konnten. Aber man hat so gedacht, jetzt hätte man eigentlich die Wende geschafft und auch Klimaforscher wie Hans-Joachim Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben das als Schock bezeichnet, dass man doch nicht so schnell vom CO2-Ausstoß runterkommt, wie man das vielleicht erhofft hat.
Steht denn China dann jetzt besonders auch im Fokus dort in Bonn, weil eben die Verschmutzung so groß ist?
Ja, wie gesagt, man spricht eigentlich dann über Vertragsangelegenheiten, aber China hat natürlich Erklärungsbedarf und China hat sich bisher noch nicht öffentlich geäußert, weder zu dieser Angelegenheit zum CO2-Ausstoß noch zu anderen Sachen. Es gibt noch keine Pressekonferenz der Chinesen und man will sicherlich schon wissen, wie es mit China weitergeht. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass da China auch durchaus angesprochen wird. Andere Länder sind ja auch durchaus besser dran. Die USA, die Europäische Union, die haben sinkende CO2-Ausstoß. Und Indien, da steigt der CO2-Ausstoß nur noch um 2%. Das ist viel, viel weniger als bisher. Das ist auch ein Hoffnungssignal.
Bleiben wir mal ganz kurz bei den USA. Arnold Schwarzenegger hat sich gestern mit Umweltministerin Barbara Hendricks in Bonn getroffen. Jetzt gerade zum Zeitpunkt unseres Gesprächs findet eine Veranstaltung des Weißen Hauses statt. In Bonn trägt den Titel Saubere Kohle. Wie verhalten sich eigentlich die USA dann Bonn?
Ja, eigentlich bisher sehr unauffällig. Man hat kaum was von ihnen mitgekriegt und andere Delegierte haben gesagt, sie verhandeln eigentlich wie immer, bringen sich in die Diskussionen ein. Und jetzt machen sie eine öffentliche Veranstaltung, die völlig überlaufen ist, wo ganz viele Leute hinwollten, wo sie die Rolle der Kohle als sauberen Energieträger promoten und möglicherweise in der Hoffnung, da auch Aufträge zum Beispiel aus afrikanischen Ländern heranzuziehen. Die Veranstaltung hat gerade begonnen und ich habe den Eindruck, sie sind nicht so ganz auf dem Laufenden. Die sprechen von ganz vielen Kohlekraftwerken in den nächsten Jahrzehnten, wo man überall hört, diese Kohlekraftwerke würden gestrichen oder es würden andere Kohlekraftwerke dafür geschlossen.
Jetzt soll ja in Bonn festgelegt werden, wie der CO2-Ausstoß künftig gemessen und angegeben werden soll. Hat man da schon was Konkretes in der Hand? Standpunkt jetzt?
Nee, da hat man noch nichts in der Hand. Was man in der Hand hat, sind Äußerungen von vielen Seiten, also sowohl von Regierungsseite als auch von Nichtregierungsorganisationen, von Klimaschützern, dass die ganz gut vorangehen. Aber das Buch wird trotzdem nicht in dieser Woche fertig werden. Also auf dieser Konferenz, jetzt kommen in den nächsten Tagen die Minister, die noch strittige Fragen klären sollen. Aber es wird am Freitag ein Ergebnis geben, vielleicht mit einer Struktur, vielleicht mit einzelnen Textteilen oder in dem Verweis darauf. Und nächstes Jahr ist noch ein Klimagipfel in Katowice in Polen und da soll das Ganze fertig werden.
Und das ist auch der normale Regelfall, dass man so weit gekommen ist, also nicht konkret einen Abschluss findet jetzt?
Ja, also ich habe es noch nie erlebt, dass es nennenswerte Zwischenergebnisse bei einer Klimakonferenz schon zur Halbzeit gegeben hat. Dann gibt es immer Hoffnungssignale und es ist bei UNO-Veranstaltungen so, nichts ist vereinbart, bevor nicht alles vereinbart ist. Also es müssen erstens alle zustimmen und der ganze Text muss fertig sein. Vorher geht noch nichts raus.
Die Klimakonferenz in Bonn geht in die letzte, in die entscheidende Woche, zumindest für Bonn. Bis Freitag sollen Vereinbarungen und Verbesserungen des Weltklimas stehen. Auf Papier. Heute ging es erstmal los mit einer sehr ernüchternden Nachricht zum CO2-Ausstoß. Der steigt 2017 nämlich auf ein Rekordniveau an. Aus Bonn war das für Deutschlandfunk Nova Georg Ehring.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was da alles drin landet. Hier mal ein Kaugummi, da mal die alten Spaghetti, sämtliche Verpackungen. Dabei ist sie eigentlich für unsere Exkremente gedacht, die Toilette. Klärwerke in Nordrhein-Westfalen, die schlagen jetzt Alarm, weil Feuchttücher die Abwasserkanäle immer öfter verstopfen. Verena hat sich das für uns ein bisschen genauer angeschaut. Feuchttücher sind also die Rohrkrepierer, oder wie?
Genau, das Problem ist tatsächlich seit einigen Jahren schon bekannt, nimmt aber offenbar immer weiter zu, und zwar in ganz Deutschland. Also diese Feuchttücher sind ja nicht aus so dünnem Papier wie normales Klopapier, das sich schnell zersetzt, sondern oft bestehen die aus Vlies, also aus Kunstfasern, die nicht im Wasser auseinanderfallen und eben nicht sich zersetzen. Der WDR hat das vor kurzem auch in einer Sendung getestet. Da blieb ein Großteil dieser feuchten Toilettentücher auch nach 7 Tagen in einem Becken mit so bewegtem Wasser völlig unverändert. Das Klopapier, das normale dagegen, das zerfällt ganz schnell und bildet dann höchstens so ein paar Flocken im Wasser. Die machen halt keine Probleme. Mhm. Aber diese Tücher, die können dicke Klumpen bilden oder auch so harte, seilartige Gebilde, die vor allem die Pumpen verstopfen.
Da sprichst du von den Pumpen im Klärwerk?
Nein, da spreche ich von den Pumpen, die das Abwasser durch das Netz der Abwasserkanäle zum Klärwerk hinpumpen. Mhm. Also der Weg des Abwassers zum Klärwerk, der ist ja nicht von jedem Haus abwärts gesehen. Und deshalb sind überall in den Abwasserkanälen Pumpen dazwischen geschaltet. Und genau da sammeln sich dann aber diese feuchte Toilettentücher oder auch Kosmetiktücher und was man heutzutage sonst so alles an Einmaltüchern zur Körperpflege oder auch zum Putzen verwendet. Darüber habe ich gesprochen, auch mit Bernhard Horst. Er hat mir beschrieben, wie das so aussieht. Er ist Klärmeister von den Stadtentwässerungsbetrieben in Paderborn.
Die Pumpe wird am Ansaugstutzen durch diese zusammengeballten Tücher direkt verstopft. Das heißt, das ist wie so ein Pfropfen, der in der Pumpe steckt und so auch keine Wasserförderung möglich ist. Das sind teilweise so richtig so 2-3 Kilo oder 4 Kilo Material, die wir dann rausziehen, je nach Größe der Pumpen, und das dann halt entsorgen müssen.
Und das ist übrigens auch ein ziemlich großer Kostenfaktor, denn die Klärwerke müssen für die Entsorgung von diesem Zeug auch bezahlen.
Also wir halten fest, normales Klopapier, das zerfleddert, ne? Und diese Feuchttücher, die knubbeln sich dann einfach fest. Was kostet das alles?
Also die Emscher Genossenschaft Lippeverband, die meldet, also die klärt das Abwasser von etwa 5 Millionen Einwohnern in Nordrhein-Westfalen. Und die meldet, dass sie nur für die Entsorgung dieses Abfalls, den sie da rausholen aus dem Abwasser, 1 Million Euro pro Jahr bezahlen. Und dazu kommen dann eben noch die Kosten zum Beispiel für die Einsätze der Mitarbeiter, die die Pumpen immer öfter reinigen und wieder zum Laufen bringen müssen. Das muss übrigens auch sehr schnell passieren, weil wenn du die Pumpen nicht arbeiten lässt, dann kann es im schlimmsten Fall zum Rückstau kommen, also dass das Wasser dann zurück in den Abwasserkanälen fließt und man kann sich vorstellen, dann vielleicht zurück
das
auch in die Häuser.
Auf gar keinen
Nein,
Fall.
Nein, das will man auf gar keinen Fall. Es gibt aber noch einen Grund, warum feuchte Tücher in der Toilette ein Problem sind, hat mir Klärmeister Bernhard Horst erzählt.
Und was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass ja überall Spartasten an den Toiletten dran sind, die ja auch wenig Wasser mit fördern in den Kanalraum. Und dadurch entstehen auch Ablagerungen im Kanal selber. Denn wenn die Feuchttücher, lassen Sie die mal liegen, die trocknen an und verstopfen dann, weil immer wieder neue Feuchttücher kommen, verstopfen auch unter Umständen mal irgendwann den Kanal.
Und wenn man sich das vorstellt, ne, da kommt man ja dann möglicherweise auch schwerer dran als an so eine Pumpanlage, die darauf ausgerichtet ist, dass sie gewartet wird. Und außerdem muss man auch noch festhalten, die Feuchttücher sind ja oft getränkt mit Ölen und anderen Pflegeprodukten. Das heißt, das Abwasser muss noch intensiver gefiltert und aufgereinigt werden. Und all die Kosten, die kommen natürlich auch wieder auf uns zurück. Und zwar als höhere Wasserkosten auf der Jahresabrechnung. Also wenn die Kommunen dann die Preise erhöhen müssen durch all diese Sachen.
Das heißt also, wir müssen wirklich das feuchte Tuch, wenn wir uns ein Popo mit abgewischt haben, dann in den Mülleimer werfen. Ja,
so ist das. Also wenn man diese Dinger benutzen will, muss man das so machen. Das gilt aber eben auch für Kosmetiktücher, für Tampons, Binden und Kondome. Davon berichten Entwässerungsbetriebe nämlich auch immer noch, dass die zu Verstopfungen führen. Aber ins Klo gehören wirklich nur menschliche Ausscheidungen, Klopapier und Wasser. Und wer damit nicht klarkommt, also ein benutztes Stück Klopapier in einen Mülleimer zu werfen und dort aufzubewahren, der sich vielleicht mit normalem Klopapier nicht sauber genug fühlt, der sollte vielleicht nachdenken über eine Popodusche.
Eine Popodusche. Du hast sowas, ja?
Nein, ich habe so eine nicht. Bei mir gibt es nur ganz normales Recycling-Toilettenpapier.
Entschuldigung, wie konnte ich das vergessen? Verena von Kaltz, Recycling. Das ist natürlich dein Thema. Feuchte Tücher verstopfen das Abwassernetz. Das mahnen viele Kläranlagen, Betreiber an jetzt momentan. Die Pumpen sind verstopft und das alles zu klären kostet offenbar Millionen von Euro.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Jürgen Trittin ist echt eine coole Socke. Das sagt Jens Spahn, CDU, im Redaktionsnetzwerk Deutschland über seinen grünen Kollegen. Da könnte man jetzt meinen, läuft auf persönlicher Ebene bei den Sondierungsgesprächen in Berlin. Aber was ist eigentlich inhaltlich los? Heute standen 5 große Themenblöcke an. FDP und CDU wollen zum Beispiel beim Klima 10 Kohlekraftwerke abstellen. Da sagen die Grünen, nee, es müssen 20 sein. Bis Freitag muss man sich einigen, muss alles durch sein. Und man hat so ein bisschen den Eindruck bei diesen Sondierungsgesprächen, FDP und Grüne, die fordern, fordern, fordern und die CDU, ja, was macht die eigentlich? Darüber habe ich heute mit der Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, welche konkreten CDU-Positionen denn jetzt gerade kaum noch zu erkennen sind.
Also ich meine, wenn man ein bisschen böse und vielleicht so im Sinne von Martin Schulz formuliert, dann könnte man auch sagen, hatte sie vor der Wahl überhaupt konkrete Forderungen. Aber natürlich, also sind sie so ein bisschen reingegangen mit der Ansage, wir wollen eigentlich keinen Kohleausstieg, wir wollen nicht ein festes Datum für das Ende des Dieselmotors, wir wollen die Abschaffung des Soli und natürlich auch gerade die Flüchtlingsthematik ist natürlich ein wichtiges Thema gerade für die CSU, aber das ist tatsächlich so alles ein bisschen verwaschen worden jetzt in den Sondierungsgesprächen. Andererseits muss man auch sagen, die Themen sind schon noch präsent, aber irgendwie hat man das Gefühl, gerade die FDP und die Grünen reißen so die Themen eher an sich und die bleiben nicht mehr so an der CDU hängen.
Kann man denn da eine Taktik ausmachen bei der CDU? Also eine, die zum Beispiel lautet, regieren um jeden Preis, selbst wenn die eigenen Positionen dann nicht mehr vorkommen?
Ja, ich würde das nicht ganz so drastisch formulieren. Also ich meine, zum einen sind es erstmal nur Sondierungsgespräche, ne? Da werden jetzt keine festen Vorhaben jetzt schon direkt in irgendwie einen Koalitionsvertrag geschrieben oder sowas. Es geht jetzt darum, eine gemeinsame Basis zu finden, um dann tatsächlich effektiv arbeiten zu können in den Koalitionsgesprächen. Und die CDU weiß natürlich um die Verantwortung, die sie jetzt im Moment trägt, gerade ja auch weil die SPD sich verweigert und auf keinen Fall in die Regierung möchte.
Könnte die CDU denn nicht, weil sie ja stärkste Partei eben ist, mit Maximalforderungen da in den Verhandlungen punkten?
Also was wir in der Forschung normalerweise annehmen, ist immer, dass tatsächlich die stärksten Parteien auch die größten Chancen haben, eben tatsächlich diese wichtigen Sachen an sich zu ziehen. Eben mit der Annahme, dass sie zum einen natürlich den größten Bevölkerungsanteil hinter sich hat, aber andererseits auch, dass sie dann eben auch die Möglichkeit hat, als stärkste Partei mit anderen Parteien zu verhandeln, wenn die eine Koalitionsoption nicht möglich ist. In dem speziellen Fall sieht es halt so aus, dass Jamaika ja eigentlich die einzige Option ist. Das heißt, dieser Vorteil, als stärkste Partei auch mit anderen Parteien verhandeln zu können, hat die CDU nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass die sonderlich gut abschneiden würde bei möglichen Neuwahlen. Von daher muss die CDU sich eigentlich so ein bisschen kompromissbereiter zeigen, vielleicht als die beiden kleinen Parteien.
Ah, da sagen Sie also, die CDU müsste in der Tat Neuwahlen fürchten, ja?
Ich glaube schon. Also man sieht das ja auch so ein bisschen in den Umfragen, dass sich FDP und Grüne eigentlich relativ gut halten, beziehungsweise teilweise auch verbessern. Und wenn, dann rutscht eigentlich eher die CDU-CSU so ein bisschen ab, weil man natürlich auch nach der Wahl gesehen hat, dass das alles so diese ganze Situation irgendwie ein bisschen auf Merkel zurückfällt und dann natürlich auch mögliche Neuwahlen wahrscheinlich als Merkels Fehler anzurechnen ist.
Jetzt ist Angela Merkel ja auch bekannt dafür, dass sie gerne mal abwartet. Ist es vielleicht auch nicht ein Trick der Kanzlerin in den ganzen Gesprächen, dass sie sagt, die anderen Parteien, die können sich erstmal die Köpfe einhauen und am Ende, da rechnen wir dann ab?
Also ich glaube schon, dass Merkel und auch die CDU auch hinter verschlossenen Türen schon eine klare Position bezieht. Sie tun es allerdings nicht öffentlich. Und ich glaube schon, dass da so ein bisschen auch eine Taktik dahinter steht, dass sie sich so ein bisschen miteinander raufen sollen, die FDP und die Grünen, und dass dann am Ende quasi Merkel bzw. die CDU als große Retterin ankommt und sagt, hier haben wir doch mal einen Kompromiss, wie wäre es damit, können wir damit nicht doch die Regierungsbildung voranbringen? Also auf jeden Fall ist da eine Taktik dabei.
Was glauben Sie denn, Frau Kraus, ist denn die CDU oder auch die Union mit CSU wirklich schmerzbereit? Wie tief geht man da runter und gesteht sich dann vielleicht Sachen ein, um trotzdem regieren zu können?
Also es gibt sicherlich auch rote Linien, aber ich glaube, das große Problem ist, was wir jetzt halt eigentlich vorher selten hatten, ist, dass es irgendwie so die einzige Option ist. Also was sollen sie denn machen? Ich meine, wenn Jamaika dann nicht zustande kommt, dann wäre das natürlich nicht nur schlecht für die Partei, sondern auch schlecht für Deutschland. Und ich meine, gerade mit im Hinblick auf die AfD hat man sicherlich natürlich auch Angst bei den etablierten Parteien, dass bei einer möglichen Neuwahl noch eine stärkere AfD wieder bei rauskommt.
In der Nacht zum Freitag müssen FDP, Grüne und Union mit den Gesprächen fertig sein. Danach wird jede Partei selbst entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen eintreten möchte oder eben nicht. Einschätzungen waren das von der Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Verena?
Hm?
Schön, dass du heute da bist.
Das ist nett.
Heute ist nämlich Weltnettigkeitstag, also wir sollten nett zueinander sein. Ich hoffe, ihr habt das auch gemacht. Der Tag ist nicht mehr lang, aber ihr habt die Chance dazu. Kommt aus Japan ursprünglich, ist aber weltweit verbreitet und auch in den Trending Topics bei Twitter heute ganz, ganz weit oben. Und für alle, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen mit der Nettigkeit, es gibt, Verena, eine schöne Liste dazu, ne?
Zur Erinnerung, ja, die Action for Happiness hat diese Liste zusammengestellt. Das ist eine Community von Menschen, die sich dafür einsetzen, dass wir alle in unserem Umfeld, in unserem direkten Umfeld besser und netter miteinander umgehen und damit eine fröhlichere Gesellschaft schaffen, in der man sich mehr umeinander kümmert. Ja, wie gesagt, Einstiegshilfe, 40 Punkte aufgeschrieben.
Was gibt's
zum Beispiel,
so?
Mache jemanden ehrliche Komplimente, Thilo, ne? Mhm. Ehrlich, schön, dass du heute hier bist.
Ja, das kam von dir auch.
Ja,
total,
ja, ja.
Ehrlich.
Also, aber sowas wie auch halte jemanden die Tür auf, heb Müll von der Straße auf, unterhalte dich mit einem Fremden, kauf Kuchen oder Obst für deine Kollegen. Ne? Kannst du ja auch morgen noch machen.
Hab ich vorhin bei den Technikern hier beobachtet, dass da untereinander Kuchen gekauft wurde.
So, und wir?
Ja, haben das noch nicht gemacht. Ne?
Ja.
Schade.
Also vieles von dem, was man da so lesen kann, ist jetzt nicht so super überraschend. Mhm. Kommen wir eigentlich alle auch selber drauf. Aber es ist halt ganz nett, die alle so hintereinander wegzulesen.
Was hat dir da am meisten gefallen?
Mir hat am meisten gefallen eine sehr konkrete Ansage, nämlich lass bei jeder Autofahrt jemand anderem die Vorfahrt. Und meine eigene Erfahrung ist tatsächlich, dass es den Verkehr und das Autofahren so viel angenehmer macht, wenn man nett miteinander umgeht und nicht immer auf seinem Recht besteht, sondern irgendwie so sagt, jetzt kannst du auch mal hier reinfahren. Und du merkst einfach sofort, dass es die Stimmung besser macht. Und das gilt natürlich nicht nur unter Autofahrern, sondern natürlich auch unter verschiedenen Spezies im Verkehr, also unter Radfahrern und Autofahrern, unter Fußgängern und Radfahrern und so weiter.
Gab es denn auch irgendwas, wo du nicht selber drauf gekommen wärst?
Naja, also meinem Nachbarn anzubieten, seinen Rasen zu mähen, das hatte ich jetzt nicht wirklich auf dem Schirm. Blutspenden wäre mir jetzt unter dem Stichwort Nettsein auch nicht als erstes eingefallen, passt aber natürlich auch gut. Mhm. Und besonders hübsch fand ich den Vorschlag, organisiere ein Straßenfest. Das klingt allerdings auf Englisch ein bisschen besser. Organize a street party.
Warum nicht? Heute ist Weltnettigkeitstag, also seid nett zueinander. Auch morgen vielleicht noch. Wer noch Argumente braucht, guckt auf die Liste von der Action of Happiness.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
In Dänemark gibt es sie schon länger, die Buttersteuer. Und Mexiko und Frankreich besteuern Softdrinks extra. Alles, damit die Bürger sich gesünder ernähren. Wirtschaftsexperten schlagen jetzt vor, auch in Deutschland gegenzusteuern. Gegen Übergewicht, Diabetes und die damit verbundenen Kosten im Gesundheitssystem. Dafür wollen die Wissenschaftler die Mehrwertsteuer anpassen. Bislang werden auf Lebensmittel 7 oder 19% Mehrwertsteuer aufgeschlagen. Wann welcher Satz greift, ist ziemlich kompliziert und nicht immer logisch. In Zukunft soll die Mehrwertsteuer nach Ansicht der Experten für gesunde Produkte wie Obst und Gemüse wegfallen. Lebensmittel wie Nudeln, Milch oder Fleisch sollten weiter mit 7% besteuert werden und besonders zuckerhaltige oder fettige Produkte mit mindestens 19%. Die Wissenschaftler schätzen, dass der Anteil stark übergewichtiger Menschen dadurch um 10% sinken könnte, statt weiter zu steigen. Nach amtlichen Schätzungen ist in Deutschland jeder vierte bis fünfte Mensch stark übergewichtig. Immer häufiger sind auch Menschen unter 30 betroffen. Infektionskrankheiten verlaufen nicht bei allen Menschen gleich heftig. Das gilt auch für das Zika-Virus. Der Erreger breitet sich seit rund 2 Jahren vor allem in Lateinamerika verstärkt aus. Manchmal zeigen Infizierte deutliche Symptome wie Fieber, Gelenkschmerzen und Erbrechen, manchmal so gut wie gar keine. Verläuft die Krankheit bei jemandem leicht, könnte es daran liegen, dass die Person früher mal Dengue-Fieber hatte. US-Wissenschaftler vermuten, wer gegen Dengue-Fieber immun ist, könnte auch vor Zika geschützt sein. Das schließen die Forscher aus Tierversuchen. Sie infizierten zunächst Mäuse mit dem Dengue-Virus, ließen sie genesen und infizierten sie dann mit dem Zika-Virus. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe waren diese Mäuse besser gegen das Zika-Virus gerüstet, schreiben die Forscher im Fachblatt Nature Communications. Die Ergebnisse könnten bei der Entwicklung eines Impfstoffs helfen. Wer blind oder sehbehindert auf die Welt kommt, der hat in den meisten Fällen einen genetischen Defekt. Eine häufige Form einer solchen Erbkrankheit nennt sich Lebersche kongenitale Amaurose. Dabei ist die Funktion der Netzhaut gestört. Die Patienten können hell und dunkel schlecht unterscheiden, falls sie nicht schon ganz blind geboren werden. Ärzte der Universität von Iowa haben die Hoffnung, dass sie eine Therapie gefunden haben, die das Leben der Betroffenen zumindest vereinfacht. Es ist eine Gentherapie. Dafür bekommen die Patienten genveränderte Viren in die Augäpfel gespritzt. Die Viren tragen eine gesunde Form der Gene in sich, die für die Erbkrankheit verantwortlich sind. Diese Gene können dann von den Viren in die eigenen Zellen der Patienten quasi eingebaut werden. 27 von 29 Testpersonen hat das geholfen. Sie konnten nach Angaben der Ärzte wieder so viel sehen, dass sie aus einem Irrgarten herausfanden und auch helleres und dunkleres Licht besser unterscheiden konnten. Im Moment prüft die US-Zulassungsbehörde FDA, ob die Therapie allgemein zur Behandlung erlaubt wird.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr habt vielleicht heute die Bilder gesehen oder zumindest die Nachricht mitbekommen. Ein heftiges Erdbeben hat letzte Nacht die Grenzregion zwischen dem Irak und dem Iran erschüttert. Das Beben hatte eine Stärke von 7,3 und es ist klar, es gibt hunderte Tote und noch mehr Verletzte. Caro Bredenlieger aus unserer Nachrichtenredaktion, wir schauen uns das gemeinsam an. Wie ist der aktuelle Stand?
Also die Opferzahlen steigen die ganze Zeit. Im Moment ist von über 400 Toten die Rede und zwar allein im Iran. Außerdem sollen über 6.600 Menschen verletzt worden sein. Das stärkste Beben war ja gestern Abend. In der Nacht hat es dann aber auch noch über 100 Nachbeben gegeben. Dementsprechend kam teilweise erst richtig spät Hilfe und so richtig deutlich geworden ist das Ausmaß erst heute am Tag. Und in manchen abgelegenen oder bergigen Dörfern sind noch gar keine Helfer angekommen. Deshalb könnte die Zahl der Toten noch höher liegen.
Was ist es genau für eine Region, die es da getroffen hat?
Ja, die meisten Opfer gibt es offenbar in einer kleinen iranischen Stadt, die heißt Sapol-e-Sahab. Die liegt keine 20 Kilometer entfernt von der Grenze zum Irak und in dieser Region leben viele Kurden. Und es gibt zum Beispiel Berichte über eine kurdische Großfamilie, die gestern eine Party gefeiert hat. Ja, und dann kam das Beben und das Haus ist eingestürzt und fast die komplette Familie ist tot, 34 Menschen. Und viele andere sind eben jetzt obdachlos und wütend, zum Beispiel auf den ehemaligen iranischen Präsidenten Ahmadinejad. Der hat in der Region nämlich damals große Wohnkomplexe bauen lassen, aber auch die sind eben, wie viele andere Häuser auch, eingestürzt.
Wie sieht's aus mit der Hilfe von außerhalb?
Ja, die türkische Regierung hat ziemlich schnell reagiert und LKW und ein Flugzeug losgeschickt mit Rettungsteams, mit Zelten und mit Lebensmitteln, allerdings erstmal nur in die betroffenen Regionen im Irak. Auch die Bundesregierung hat angekündigt zu helfen. Regierungssprecher Seibert hat gesagt, dass sie mit Irak und Iran klären wollen, was eben am dringendsten gebraucht wird. Und auch die Vereinten Nationen haben gesagt, dass sie für Hilfe bereitstehen.
Hat es in der Region, diesem Grenzgebiet zwischen Iran und Irak, schon öfter Erdbeben gegeben?
Ja, absolut, weil genau in der Gegend, also vor allem im Iran, ist nämlich die Grenze zwischen zwei tektonischen Platten und das erhöht natürlich das Risiko, dass es Erdbeben gibt. Und allein dieses Jahr hat es schon mehrere Erdbeben im Iran gegeben. Es gab auch jedes Mal mehrere Tote. Allerdings waren die Opferzahlen jetzt im Vergleich zu jetzt sehr, sehr niedrig zum Glück. Das krasseste Erdbeben der letzten Jahre gab es im Iran 2003 in der kleinen Stadt Bam. Also es gibt unterschiedliche Angaben zu den Opferzahlen, aber Schätzungen zufolge sind damals ungefähr 30.000 Menschen ums Leben gekommen. Also ich finde unvorstellbar viele, muss man schon fast sagen. Die Stadt ist damals komplett zerstört worden.
Im Grenzgebiet zwischen dem Iran und Irak hat es gestern Nacht ein schweres Erdbeben gegeben. Informationen dazu waren das von Caro Bredendieck.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Da denkt man ja irgendwie bei manchen Sachen, die man macht, ach, wie romantisch, das ist irgendwie schön. Und dann denkt man gar nicht, dass es Ärger geben könnte, zum Beispiel mit der Liebsten oder dem Liebsten ein Freibad klettern, zum Schwimmen nachts oder ein Straßenschild klauen, wo dann der Name draufsteht, auch irgendwie eine schöne Sache. Gerade hat ein verliebtes Pärchen in Venedig gedacht, wir machen mal eine ganz romantische Kiste daraus. Verena, das ging aber irgendwie in eine Hose.
Ja, nach einem Bericht der italienischen Zeitung Corriere del Veneto hat ein französisches Pärchen am Wochenende gedacht, wir machen mal in der Nacht eine Gondelfahrt in den Kanälen von Venedig. Sind dann reingeklettert in so eine Gondel, haben das Boot auch offenbar noch lösen können und Bewegung setzen können, aber dann war es schon aus mit der Romantik.
Das ist eine ziemlich kippelige Veranstaltung. Ist das das Problem auch, dass sie gekentert sind?
Nein, sie sind nicht gekentert, aber sie wussten nicht, wie man die Gondel steuert und deshalb ist das Boot gleich gegen eine Uferbefestigung geknallt und auch gegen andere Boote, die noch verteut waren. Und dann war auch noch das Wetter total schlecht. Es hat stark geregnet, es war windig, es gab Strömung im Kanal und das heißt, sie sind da so rumgegurkt und waren dem Ganzen ziemlich hilflos ausgeliefert.
Ist ihnen denn irgendwas passiert?
Nein, es ist ihnen nichts passiert. Sie wurden dann aber von der Polizei per Boot gerettet, weil jemand die Polizei verständigt hatte, der das beobachtet hat. Sie waren total durchgeweicht und haben natürlich jetzt eine Anzeige wegen schweren Diebstahls an der Backe. War also insgesamt einfach keine gute Idee.
Romantische Bootsfahrt in Venedig ist in diesem Fall ins Wasser gefallen, weil ein Pärchen aus Frankreich keine Ahnung hatte, wie man so eine Gondel steuert.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen jetzt über den Mann mit den magischen Händen. Der ist nämlich zurück.
Das ist, wie wenn ich mit den Fingern sehe. Ich schalte alles ab. Ich kann die Augen schließen. Und ich kann im Prinzip auch erreichen, dass ich nichts mehr höre.
Viele kennen ihn nur unter dem Vornamen Doktor. Heißt aber eigentlich Hans Wilhelm mit Vornamen, Nachname Müller-Wohlfahrt. Der Ex-Bayern-Spieler Daniel von Beuten sagte eins über ihn.
Es gibt Messi im Fußball und es gibt Müller-Wohlfahrt in Medizin.
Eine Koryphäe, also auf seinem Gebiet unter Klinsmann und Pep Guardiola war er dann mal nicht mehr Teamarzt beim FC Bayern München. Trotzdem sind viele Spieler und auch andere Sportler immer zu ihm in seine 1400 Quadratmeter Praxis am Marienplatz in München gepilgert. Zum Beispiel Usain Bolt, weil er... Ja, was kann, was kein anderer kann? Jetzt steht Müller-Wohlfahrt vor seinem dritten Comeback als Mannschaftsarzt beim FC Bayern München. Wir fragen uns, was kann er denn eigentlich? Darüber habe ich heute mit einem anderen Mannschaftsarzt gesprochen, nämlich mit dem des Hamburger Sportvereins, mit dem Sportmediziner Götz Welsch. Ich wollte wissen, wie oft er denn eigentlich schon Betriebsspionage bei Müller-Wohlfahrt betrieben hat.
Nicht so oft, ehrlich gesagt. Ich war ganz früher ein paar Mal dort, als es darum ging, dass die neue Praxis da eröffnet wurde. Seitdem habe ich immer mal wieder Kontakt mit ihm, hin und wieder mal mit einem Spieler, aber nicht wahnsinnig häufig.
Was ist Ihnen da besonders aufgefallen, auch vielleicht mit den Besuchen, die Sie gemacht haben mit den Spielern da? Gibt es da besondere Behandlungsmethoden?
Eigentlich nicht, ehrlicherweise. Also das ist, glaube ich, so eine der wirklichen Fähigkeiten, die er hat. Er schafft es, eine sehr private Atmosphäre aufzubauen. Also es ist wirklich so, dass er die Tür zumacht. Er kann sich da wirklich sehr, sehr auf den Athleten, auf den Spieler einlassen, nimmt sich dann auch Zeit. Und das ist sicher eine seiner Geheimnisse, die er hat.
Aber Herr Welsch, private Atmosphäre heilt er jetzt noch keinen Muskel, oder?
Nee, das geht so drum, er hört sich das dann wirklich in Ruhe an, was der Spieler erzählt, seit wann er die Beschwerden hat, was auch davor war, vor den Beschwerden, was danach passiert ist. Manchmal sind die ja schon mal behandelt worden und so. Also er macht da einfach eine sehr gute und genaue Anamnese. Und dann fängt er natürlich auch an, den Spieler zu untersuchen und dann kommen seine Hände ins Spiel.
So, und was können bitteschön diese magischen Hände?
Ich weiß es nicht. Ich glaube immer nicht, dass es irgendwie Magie gibt, ehrlich gesagt. Ich bin da eher so Pragmatist. Und er hat natürlich dann einen unglaublichen Erfahrungsschatz und kann dann sicher da häufig eins und eins auch zusammenzählen und hat, denke ich mal, bevor seine Hände überhaupt ins Spiel kommen, schon einen Großteil der Informationen, die er braucht. Er verlässt sich natürlich wie jeder Arzt neben seinen Händen auch auf bildgebende Diagnostik. Er macht meistens auch einen Ultraschall und fast immer auch ein MRT. Er hat ja zwei MRT-Geräte auch in der Praxis.
Und ich glaube, die sind dann so seine verlängerten Finger in Anführungszeichen. Er macht es letztendlich wie jeder andere auch, dass er dann eben ein MRT macht und dann sieht man natürlich auch, was der Spieler hat.
Abgesehen von diesen Fähigkeiten des Zuhörens, die man Müller-Wohlfahrt zuspricht und den Fähigkeiten seiner Hände. Irgendwas muss er ja schon in den Behandlungsmethoden haben, was andere nicht haben. Sind das denn besonders radikale Ansätze oder besonders experimentelle?
Weder noch eigentlich. Er war vor langer, langer Zeit der Erste, der wirklich diese Muskelverletzung sehr, sehr ernst genommen hat und auch den Zusammenhang zwischen der Wirbelsäule und der Muskulatur hergestellt hat. Und er behandelt sehr, sehr oft eben nicht nur die verletzte Stelle selber, sondern eben auch die umgebende Muskulatur und eben auch den Rücken mit. Und das eben auf einem sehr, sehr hohen Niveau mit einer unglaublichen Erfahrung.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Herr Welsch, Zerrung, Bänderriss oder Bündelriss, Faserriss, da geht es ja immer um Muskel, was Müller-Wohlfahrt wohl mit seinen magischen Händen macht. Das müssen Sie natürlich auch irgendwann feststellen als Mannschaftsarzt. Wenn ein Profi auf dem Platz liegt, haben Sie auch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Wie gehen Sie denn da vor?
Also wenn er jetzt auf dem Platz liegt, sieht man ja, was passiert ist. Man weiß, was er davor für Probleme hatte. Und letztendlich ist es so, wenn der Spieler, wenn man merkt oder er hebt die Hand, man merkt, er läuft nicht mehr so ganz rund, er kann aber eigentlich noch alles, dann ist es eben meistens eher im Bereich Verhärtung, Zerrung. Mhm. Wenn er so ein einschießendes Schmerzgefühl hat und danach quasi nichts mehr weitergeht, er aber noch gehen kann, er den Muskel auch noch so halbwegs ansteuern kann, ist es meistens ein Faserriss. Und wenn er eben wie so quasi, wie man auf ihn geschossen hätte, quasi umfällt, einbricht und gar nichts mehr geht, dann ist es meistens eben der vielbesagte Bündelriss.
Was können Sie denn aufgrund von Ihren Händen dann am Muskel selber ertasten und feststellen?
Man kann dann feststellen, ob der Muskel quasi im Vergleich zur umgebenden Muskulatur eher zu viel Druck hat, also verhärtet ist quasi, oder ob er im Vergleich zur umgebenden Muskulatur zu wenig Tonus hat, also zu wenig Anspannung hat. Mhm. Und meistens ist es eben so, dass die Verhärtung, wie der Name schon sagt, auch Richtung Zerrung eher einen höheren Tonus hat. Und je größer die Verletzung ist, desto weniger Spannung ist dann auf dem Muskel. Ist ja auch klar, wenn der Muskel dann letztendlich kaputt ist, dann kann der keine Spannung mehr aufbauen. Und dann ist es wirklich so, dass man manchmal zumindest bei etwas oberflächlicheren Verletzungen wirklich in so eine Mulde reinfällt mit den Händen. Hm. Insofern, man kann sicher mit den Händen auch einiges machen.
Der Mull, wie ihn die Spieler gerne nennen, ist wieder zurück. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt steht vor seinem Comeback als Mannschaftsarzt beim FC Bayern München. Darüber habe ich mit dem Mannschaftsarzt des HSV, mit Götz Welsch, gesprochen. Und mit dieser News Ende die Redaktionskonferenz für heute. Verena von Kaltz und Thilo Jahn gibt es morgen wieder. Bis dahin.
Jo, tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.